Ja, ich freue mich wirklich, immer wieder hier sein zu dürfen. Ihr seid ja eine, wie soll ich das sagen, Zweitheimat, vielleicht nicht ganz, aber bin ja doch öfters jetzt schon bei euch gewesen und man kennt dann mit der Zeit auch das ein oder andere Gesicht. Und ich halte es für ein großes Vorrecht, miteinander unterwegs sein zu dürfen und auch immer wieder sich auszutauschen, immer wieder zu schauen, was liegt einem auf dem Herzen. Ihr habt ja letztes Jahr auch wieder ganz toll oder wieder, ich glaube, so stark wie nie zuvor, bei Weihnachten Schuhkarton mitgemacht. Das hat mich sehr gefreut. Das ist angekommen bei mir, dass ihr hier richtig fleißig wart. Und das ist ein großes Vorrecht. Und dann bin ich auch jetzt dieses Jahr eigentlich auf Umwegen auch noch in eine weitere Querverbindung gekommen. Nämlich, ich darf euch grüßen von der Andrea von Perlentor. Die kennt ihr ja sicherlich auch sehr gut. Die habe ich tatsächlich in Griechenland kennengelernt auf einer Konferenz für Menschenrechte oder gegen Menschenhandel. Und ich schätze sie sehr, bin sehr verbunden mit ihr und ich habe einen kleinen, kann ich gleich am Anfang sagen, einen kleinen Gruß von ihr. Wir machen ja so Männerarbeit, ich komme da gleich noch dazu. Und da haben wir gefragt, was können wir eigentlich als Männer in dem Bereich tun? Weil ich meine, du wirst sicherlich schon öfters davon erzählt haben, wir als Männer können da nicht auf die Straße gehen, mit den Frauen arbeiten. Da habe ich gesagt, Andrea, was könnten wir vielleicht für dich tun? Sagt sie, weißt du, Markus, wir könnten mal einen Handwerker gebrauchen. Und das platziere ich jetzt mal bei euch. Weil sie hat ja, wie ihr wisst, ein Schutzhaus, hat Wohnungen. Und sie sagt, manchmal ist einfach, dass ein Wasserhahn tropft oder einfach, dass meine Wohnung renoviert werden muss. Das wiederum würde ich euch jetzt abnehmen, weil da habe ich Männergruppen, wo wir Männerabende machen, die gesagt haben, ja, das machen wir. Da fahren wir mal mit dem Auto, 3 Leute, 4 Leute, 2 Eimer Farbe und dann machen wir das. Aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen und sagen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man Not am Mann ist, wenn was repariert werden muss, dann geht doch bitte auf Franz und seine Frau zu und sprecht sie an. Das habe ich jetzt mal so weitergegeben. Das war der Andrea ganz wichtig. Und ich finde es sehr wertvoll, weil ich denke, das ist ein großes Vorrecht, nicht nur, und das sage ich ja jedes Mal, es ist ein großes Vorrecht, nicht nur Jesus kennen zu dürfen, sondern auch mit ihm leben zu dürfen. Und mit dem Leben zu dürfen, hat nun mal auch was mit unserem Leben zu tun. Und das hat was damit zu tun, dass wir auch aus einer Dankbarkeitshaltung, also nicht aus einer Verpflichtung, nicht aus einem Druck, da halte ich gar nichts von, ich bin kein Freund von Manipulation und von Druck, aber Dankbarkeit ist ein sehr guter Motivator, Dinge zu tun. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich glaube, dass ich deswegen auch heute so verliebt bin in Mission und Evangelisation, weil ich glaube, es ist ein Vorrecht, von Jesus erzählen zu dürfen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Markus Habicht, bin verheiratet. Ich weiß nicht, ob das schon war, als ich das letzte Mal hier war. Bin Vater von 2 Töchtern und inzwischen auch Großvater. Das heißt, ich habe jetzt 2 Enkelkinder inzwischen. Weiß nicht, ob das schon war, als ich das letzte Mal hier war, aber da kommt was ganz Neues. Wenn ich mir den Franz so angucke, was mit dem Ruhestand, Mensch, da kann man ja nur sagen, was warte ich auf den Ruhestand, dann möchte ich so fröhlich, gesund und fit aussehen wie Franz. Das scheint ja was ganz Besonderes zu sein. Das scheint was ganz Besonderes zu sein, älter zu werden. Also ich habe immer gedacht, ah, man will ja eigentlich gar nicht älter werden. Und Opa sein ist ja dann schon, das ist was Tolles. Ja, also das stellt man fest, das ist ja nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt. Das geht nochmal ganz, ich sage immer, meine Zeit beginnt erst, wenn sie in das Alter kommen, wo ich mit ihnen zu McDonald's kann. Bis jetzt ist es, glaube ich, noch so Oma-Zeit, so mit dem ganzen Schnulli und so, da habe ich es noch nicht mit so. Und letztens habe ich, die werden ja heute auch alle ganz anders erzogen, als wir das damals gemacht haben. Ich habe gerade ein Bild bekommen, wie mein kleiner Enkel sitzt mit einem Tellerchen Brei und ungefähr die Hälfte ist um ihn herum verteilt. Gesicht, Kleidung, Arme, der ist da mit den Händen drin. Wir haben gedacht, früher haben wir immer einen Löffel genommen für sowas. Aber das ist heute ein bisschen anders. Man erzieht die Kinder zur Freiheit. Und auf der anderen Seite haben wir ein Verbot bekommen. Heute dürfen die Kinder die ersten 2 Jahre keine Süßigkeiten haben. Mag medizinisch super sein. Ich bin gar nicht dagegen. Aber für mich erstmal doof. Muss man erstmal abwarten, die Zeit. Aber ich sage, du, an dem Tag, 2 Jahre rum, dann ist meine Zeit. So, es ist gut, unterwegs sein zu dürfen. Ich bin selber Kind eines Pastors, für die mich nicht kennen, bin allerdings total in die Schräge gelaufen, habe mein Leben wirklich total an die Wand gefahren, hochkriminell und wirklich viel, viel schlimme Dinge in meinem Leben getan und gesehen und durfte nach einem Selbstmordversuch, den Gott nicht zugelassen hat, Jesus kennenlernen. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. 32 Jahre sind es inzwischen. und darf sagen, ich habe in der Zeit, und auch da haben wir ja eine gewisse Ehrlichkeit hier miteinander, das sage ich ja jedes Jahr, ich bin manchmal vielleicht auch enttäuscht worden in meinem Leben von Menschen, aber nie von Gott. Es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte, vor 32 Jahren mein Leben Jesus zu geben. Und das war ja nach einem Selbstmordversuch, in der ich habe mir in einer Nacht mit einer Überdosis mein Leben nehmen wollen. Und genau in dieser Nacht, genau in dieser Zeit, genau in dieser Stunde ist meine Mutter wach geworden und hat um meine Seele gekämpft. Und ich glaube, dass das Gebet meiner Mutter und natürlich das Gebet der Gemeinde und so weiter, die dahinter stand, ist mitverantwortlich dafür, dass ich heute bei euch sein darf. Und deswegen erzähle ich es immer wieder, weil es so ein großes Vorrecht ist. Und wenn ich jetzt heute, wir hatten jetzt gerade 111. Geburtstag gefeiert vor ein paar Wochen, ich 60, meine Frau 51, und dann haben wir 111 Jahre gefeiert. Und dann habe ich da so gestanden mit meiner Frau, unsere beiden Enkelkinder auf dem Arm. Ich dachte, was für ein Vorrecht. Der Feind ist gekommen, um zu stören, um zu zerreißen, um kaputt zu machen. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben und in Fülle. Und das erlebe ich heute. Wir haben ein kleines Büchchen neu aufgelegt über meine Lebensgeschichte. Wen das interessiert, wer das gerne weitergeben möchte, wir verkaufen das nicht. Wir haben uns bewusst entschieden, es nicht zu verkaufen. Es hat ungefähr einen Produktionswert von 5 Euro. Wenn ihr möchtet, dürft ihr was dafür spenden. Es liegt eine Spendendose daneben, aber wir wollen es bewusst, dass jeder es haben kann. Ich habe jetzt, weil ich mit dem Zug da bin, nur 25 Stück dabei, aber schaut mal, wenn jemand eine größere Menge haben will, sprecht mich gerne an, es soll evangelistisch eingesetzt werden. Und es ist nochmal meine Geschichte, ein bisschen, das heißt, das Ende war der Anfang. Und das ist ja schon wie mit Jesus, ne? Das Ende am Kreuz war der Anfang von dem, was wir heute feiern dürfen. So, wenn ihr möchtet, nehmt das gerne mit. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Geld, was wir dafür einnehmen, geht in die Männerarbeit als Spende, die wir tun. Ich habe euch, weiß nicht, seid ihr vorbereitet auf eine richtig tiefe, so richtig tief ins Wort eintauchen? Dann habe ich heute die falsche Predigt für euch dabei. Ich habe heute eine ganz einfache und simple Predigt für euch dabei. Und mich hat das so angesprungen. Du kannst übrigens ruhig schon die erste Folie drauf machen von unserem Werk. Mich hat das so angesprochen in den letzten Jahren. Ich bin ja vor 2 Jahren zu Samaritan's Purse gewechselt, war vor insgesamt 13 Jahren beim AVC. Mein Leben war immer verbunden mit Mission und dem Missionsauftrag, der ja immer einhergeht mit auf der einen Seite natürlich das Verkünden der frohen Botschaft, wie wir das so schön sagen, aber auf der anderen Seite eben auch dem Nächsten zu dienen und Menschen in ihrer Not zu begegnen, sei das psychisch oder sei das physisch. Und ich habe heute mal eine Predigt für euch mitgebracht, die heißt, alle wollen ein schönes Leben. Ich denke mal, bis hierhin seid ihr mit mir einverstanden, oder? Mal schauen, wie sich das später entwickelt, aber jetzt seid ihr noch mit mir einverstanden. Ich glaube, dass wir alle, und jetzt haben wir Urlaubszeit, man tauscht sich aus, ich war im Urlaub, ich gehe in Urlaub, wo gehe ich hin, wo war ich, was habe ich erlebt, wo kann man am günstigsten Flüge buchen. Also das ist doch so ein Vorrecht, und auch das auch nochmal ganz am Rande, was für ein Vorrecht, dass wir in einem Land leben, wo es uns doch so viel besser geht wie vielen, vielen anderen Menschen weltweit, dass wir uns über sowas überhaupt Gedanken machen können, geschweige denn einfach wie viele Probleme haben, nur frisches Trinkwasser zu haben oder irgendwelche anderen Dinge des Lebens zu haben. So, ich habe das, auch das wiederhole ich immer wieder, ich habe mir das zu einer Angewohnheit gemacht, wenn ich morgens aufstehe, zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich heute Nacht wieder in Frieden und Freiheit schlafen durfte, dass ich aufgewacht bin in Frieden und Freiheit, dass ich Familie haben darf und dass ich nicht Angst haben muss, dass mir eine Bombe auf den Kopf fällt, dass ich nicht flüchten muss in einen Schutzbunker. Es ist so ein Vorrecht. Und dennoch, wie ihr wisst, sind wir in Deutschland ja die Meckernation Nummer 1. Das wird über dies gemeckert, über jenes gemeckert und die Regierung, und die ist ja kaum da, dann muss sie schon wieder weg. Und egal wie das kommt, sind wir eigentlich nie zufrieden. Und ich denke da manchmal ein bisschen Demut, Markus, habe ich, tut dir ganz gut, indem man sich einfach mal zurückbesinnt, ich mich zurückbesinne und sage, Herr, ich verstehe auch vieles nicht, aber eins habe ich verstanden, dass es deine Gnade ist, und Gnade ist ein unverdientes Geschenk, dass ich das erleben darf. Und deswegen möchte ich mich einsetzen für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich habe euch tatsächlich genau diesen Vers, den ich jetzt vorhin schon erwähnt habe, als Bibeltext mitgebracht. Und zwar, Jesus sagt ja, dass er gekommen ist, dass wir Leben haben dürfen. Also wir dürfen ein schönes Leben haben. Wir dürfen Leben haben. Schönes Leben ist natürlich sehr unterschiedlich zu betrachten. Was versteht man da im Schönen? Dem komme ich auch sogar gleich nochmal drauf. Aber Jesus sagt von sich selber, er ist gekommen, dass wir Leben haben und es in Fülle haben. Fülle bedeutet ja dann schon, dass ich das habe, was ich brauche. So verstehe ich das jedenfalls. Und das klingt ja auch super und ehrlich gesagt erwähne ich das auch immer wieder gerne. Das ist eine tolle Sache, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen, dass er die Verantwortung für unser Leben übernimmt. Als ich mich bekehrt habe, kam ja auch kein Engel mit einem goldenen Köfferchen voller Geldscheine und hat gesagt, so jetzt zahl deine Schulden, sondern ich musste die Dinge aufarbeiten, ich musste viele Dinge in Ordnung bringen. Aber ab dem Tag, ich war nicht alleine und das ist der Unterschied. Vielleicht hatte ich viele Herausforderungen, die andere Menschen auch haben in der heutigen Zeit, aber ich war nicht mehr alleine. Gott hat mir geholfen, durch die Dinge durchzugehen und das ist das große Vorrecht. Deswegen ist es eine tolle Sache. Mir ist aber dabei etwas aufgefallen und das hängt so ein bisschen damit zusammen, was mich halt persönlich auch bewegt. Und zwar, ja, Jesus sagt, ich bin gekommen, ihr sollt Leben haben und das sogar in Fülle. Aber es hat schon auch gewisse Voraussetzungen. Also das ist mir so aufgefallen. Möchte mich mal mit euch drüber unterhalten. Und zwar geht es ja dann beim Leben bei uns, und das wissen wir, also das verstehe ich, das versteht ihr, es geht ja nicht nur um unser heutiges Leben in Fülle und Genüge, sondern es geht ja auch um unser ewiges Leben. Also man vergisst das ja manchmal, dass eigentlich das, wenn wir unser Leben mit Jesus in Ordnung bringen, wenn wir mit Jesus auf den Weg gehen, wenn wir sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das alles mit dir funktioniert, aber wenn es dich gibt, möchte ich dich gerne kennenlernen, dann geht er in unser Leben rein und er hilft uns durchs Leben durch, er hilft uns, Dinge in Ordnung zu bringen, er hilft uns, uns zu verändern, er hilft uns, durchzukommen, aber das Fernziel ist die Ewigkeit. Das Fernziel ist nicht ein Leben hier in Wohlstand und Luxus und dann haben wir es und irgendwann, ich habe gerade mit jemand gesprochen vorhin, der sagt auch, naja, das letzte Hemd hat ja keine Taschen. Genau, das geht Gott darum, dass wir heute in diesem Leben ein Leben führen dürfen mit ihm und das muss nicht unbedingt immer Wohlstand und Gesundheit heißen, das sehen wir, wenn wir in andere Länder gehen, das sehen wir in der Verfolgung. Gott müsste sehr ungerecht sein, wenn er sagt, ihr dürft hier alle im Frieden leben und die vielen Chinesen, vielen anderen Christen, die in Verfolgung leben, die haben halt Pech gehabt. Nein, ich glaube, dass Gott andere Dinge wichtiger sind. Und so komme ich dahin zurück zu sagen, ja, Gott möchte, dass wir Leben haben mit ihm und wir haben das Vorrecht, noch in einem Teil der Erde leben zu dürfen, wo es uns gut geht. Aber vor allen Dingen geht es um die Ewigkeit. Und zu dem Thema Ewigkeit gibt es ja diese Geschichte aus Lukas Kapitel 10 von dem barmherzigen Samariter. Das passt natürlich zu unserer Arbeit. Das heißt ja, der Geldbeutel des Samariters, Samaritan's Purse, ist den meisten bekannt durch Weihnachten Schuhkarton. Dadurch kennt man das eigentlich relativ breit. Und diese Geschichte, die Jesus damals erzählt hat, ich glaube, da habe ich das letzte Mal mit euch drüber gesprochen, da will ich heute gar nicht näher drauf eingehen, aber die entstand ja, als die 70 Jünger ausgesandt waren, könnt ihr mal nachlesen, Lukas 10, die 70 Jünger wurden ausgesandt, sie kamen zurück, das war noch vor der Zeit von Jesu Verherrlichung, das war noch bevor der Heilige Geist ausgesandt wurde und ausgegossen wurde und doch hatten sie schon ganz tolle Wunder erlebt und kommen wieder zurück und erzählen davon und berichten, was sie Wunderbares erlebt haben und Jesus ist auch total begeistert und betet dann, das könnt ihr nachlesen alles, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, in Lukas 10, und er betet dann, Herr, danke, dass du das den noch so Schlauen verschlossen hast und den Unmündigen, den hast du es offenbart. Und das war nicht in so einem geschlossenen Raum, sondern das war offensichtlich irgendwo, wo eben auch Fremde waren, unter anderem eben auch Gesetzeslehrer, Pharisäer und andere, weil wir lesen dann, dass, ich meine, das kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Gesetzeslehrer gesagt hat, Moment, man hat ja gerade gesagt, ich bin doof und die stinkenden Fischer da, die sind's. Hat er das echt gerade gesagt? Und dann fängt er an, das berichtet uns die Bibel, dass das heißt, er hat versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Und dann gab es einen Dialog zwischen ihm und dann fragte der Gesetzeslehrer im Vers, also in Lukas 10, fragt er ihn, wie bekommt man denn ewiges Leben, Meister? Also das ist eine ganz schlichte, einfache Frage, die Jesus aufs Glatteis führen sollte. Und Jesus antwortete in einer für mich sehr genialen Art und Weise, ich liebe das. Er hat einfach gesagt, sag du doch mal, du musst es doch wissen, du bist doch der Gesetzeslehrer. Was soll ich dir das denn jetzt sagen? Du musst doch wissen, du bist doch der Schlaue, du kannst es, du weißt doch schon alles. Und dann antwortet er ihm, mit diesem berühmten Zitat aus 5. Buch Mose, eigentlich das erste Gebot. Du sollst, beziehungsweise wirst, je nachdem, wie man das auslegen möchte, da komme ich gleich noch zu, den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus im Vers 28, genau, richtig geantwortet, tu das und du wirst leben. Also ich sehe hier, wenn ich diese beiden unterschiedlichen Begrifflichkeiten und diese unterschiedlichen Situationen sehe, dann sehe ich, aha, hier sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt. Interessant ist zum Beispiel, dass im Hebräischen, vielleicht sind ja bei euch Leute, die da noch viel fitter sind als ich, aber im Hebräischen wird nicht unterschieden zwischen du sollst und du wirst. Das ist ganz interessant. Das ist ein zentrales Phänomen des biblischen Hebräisch. Die Sprache unterscheidet beide Verbe nicht streng zwischen einem strikter Aufforderung, du sollst, und einer bloßen Zukunftsaussage, du wirst. Beides nutzt die gleiche Verbform, das sogenannte Imperfekt. Ob etwas befohlen oder prophezeit wird, entscheidet der Kontext. In den 10 Geboten führt dies zur sprachlichen Eigenschaft zu tiefgreifenden Unterschieden in der Deutung. Das wissen wir jetzt zum Beispiel, dass Luther und so weiter schreibt, du sollst nicht. Du sollst nicht töten, du sollst nicht. Das ist so die meiste gängige Übersetzung. Du wirst nicht ist aber eine sehr nah am hebräischen Original liegende Übersetzung und sie drückt aus, das finde ich ein sehr wichtiger Satz, den ich hier gefunden habe, sie drückt aus, dass Gott dem Menschen vertraut und ihm zusagt, dass er in der Lage sein wird, das Richtige zu tun. Seht ihr den Unterschied? Das eine ist ein Befehl, das andere ist, ich traue dir das zu. Und das finde ich sehr interessant, das hat mich angesprochen. Ich wusste das schon länger, dass man bei den 10 Geboten auch sagen kann, du wirst nicht. Aber da hat mich das in diesem Zusammenhang, hat mich das nochmal sehr stark angesprochen. Deswegen ist es also eher eine Verheißung als ein Imperativ, also ein Befehl. Und dann kann ich wieder zurückgehen auf diesen Bibelvers, du wirst oder eben du sollst leben in Fülle und Genüge. Das ist also Gottes Plan für uns alle. Er sagt also, du tu das und du sollst leben. Ist eine Möglichkeit, das zu übersetzen. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was ist Leben laut Google? Heute sind wir im Zeitalter von Google und KI. Und da habe ich gedacht, jetzt schaust du mal, was sagt eigentlich so die säkuläre Welt über Leben. Da habe ich euch mal eine Information mitgebracht. Da heißt es gibt keine universelle Definition für ein schönes Leben, da es subjektiv ist. Es umfasst in der Regel das subjektive Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit. Bist du fertig? Das muss der junge Mann hier noch eine halbe Stunde stehen. Ein schönes Leben bedeutet, nach eigenen Werten zu leben, Sinn zu finden, soziale Verbindungen zu pflegen und Erfüllung in seinen Handlungen zu finden. Aus philosophischer und psychologischer Sicht setzt sich ein schönes Leben aus folgenden Kernbereichen zusammen. Da habe ich euch mal ein paar mitgebracht. Das erste ist Sinn und Werte. Ein Leben, das als sinnvoll empfunden wird, weil es im Einklang mit dem eigenen moralischen und persönlichen Werten steht. Das nächste ist Selbstbestimmung. Das ist die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen und das Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten zu dürfen. Selbstbestimmung ist ja heute so ein Wort, das hat man ja überall. Spätestens beim Christopher Street Day weiß man, was die Leute meinen mit Selbstbestimmung. Soziale Beziehungen, tiefe, unterstützende Verbindung zu Familie, Freunden oder der Gemeinschaft, in der man sich verstanden und geliebt fühlt. Ein weiterer Punkt ist Wohlbefinden und Gesundheit, also eine Balance aus körperlicher und psychischer Gesundheit, die es ermöglicht, aktiv am Leben teilzunehmen. Das ist die sogenannte Work-Life-Balance zum Beispiel. Aber natürlich im letzten Punkt auch einfach so fit zu sein, dass ich noch aktiv am Leben teilnehmen kann. Das wünschen wir uns. Das ist eine Definition von schönem Leben. Aber auch Achtsamkeit und Dankbarkeit. Also die Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen und zu schätzen. Und wenn ich mir diese Punkte angucke, dann sehe ich, finde ich mich darin wieder, ganz klar. Aber dann dachte ich so, irgendwie hat das jetzt irgendwie ganz viel auf mich bezogen zu tun. Also ich will eine Work-Life-Balance haben. Ich möchte gerne am Leben aktiv teilnehmen können. Ich ganz viel, aber da war doch was, das haben wir doch vorhin gehabt, nämlich da war dann noch irgendwann mal Gott und mein Nächster, den wir ja hier auch in dem Vers sehen. Und als Nachfolger Jesus wissen wir, nicht nur als Nachfolger Jesus, aber als Nachfolger Jesus, wo wir uns besonders das auf die Fahne geschrieben haben, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, dass das eine ganz schön hohe Herausforderung ist. Ist das bei euch anders? Dann ist es nur bei uns in Rheinland-Pfalz so und in Hessen. Es ist eine ganz schöne Herausforderung. Wir haben einen Nachbar und der ist Schwerstalkoholiker und der geht wirklich von Klinik, dann ist er wieder eingewiesen, dann ist er teilweise wirklich in der geschlossenen. Kaum kommt er raus, ist er wieder am Trinken. Dann kommt er wieder in die Klinik, dann kriegt er anschließend soll eine Reha haben. Reha kann aber nur, wenn er entgiftet ist. Also das ist ein Kreislauf und ich habe, ehrlich gesagt, nervt mich das ziemlich, weil ich denke, und jetzt seid mir nicht böse, ich bin halt auch nur Mensch, ich denke, weißt du, das zahlen wir alle noch. Irgendwie ist das, und dann sagt man, Moment mal, Markus, das ist eine Krankheit. Da kannst du gar nichts dafür, das ist eine Krankheit. Und so habe ich gedacht, okay, und ich bin eigentlich von meinem Typ her auch so, dass ich schon eigentlich großzügig bin und dass ich gerne gebe und teile auch gerne. Und ich handhab das jetzt immer so, dass wenn er da ist und egal, ob er nüchtern ist oder betrunken, wenn wir zum Beispiel grillen, grille ich immer ein bisschen mehr, gebe was ab. Meine Frau ist da manchmal schon ein bisschen unwillig. Das ist gar nicht, dass sie jetzt geizig ist oder dass sie nicht gerne gibt, aber sie sagt manchmal, Mann, der nervt uns hier nur, der macht nur Ärger und macht nichts mit am Haus. Und ich sage, ja, und genau das ist Gnade. Genau das ist ein unverdientes Geschenk. Und das ist für mich genau das Umsetzen, und da kann man ja sagen, ja, du arbeitest ja für Samaritan's Purse, dann solltest du das schon können. Das ist ja genau der barmherzige Samariter. Der hat nicht danach gefragt, sogar an eine Kultur, er war eigentlich seine feindliche Kultur und trotzdem hat er geholfen. Und da dachte ich, okay, also es ist eine große Herausforderung, unseren Nächsten zu lieben wie uns selber. Und oftmals bedeutet das eben, den Nächsten zu lieben, dass ich auf seine Bedürfnisse eingehe. Und dann wird es noch spannender. Ich habe einen Satz gefunden, den Gott mir wirklich aufs Herz gelegt, also gefunden in meinem Herzen. Der hat sich so festgesetzt. Ich dachte, den bringe ich euch auch mit. Nämlich jetzt passt mal auf. Genau genommen bedeutet es nämlich, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selber, bedeutet genau genommen, dass wir versuchen, dem anderen dasselbe schöne Leben zu ermöglichen wie uns selber. Wow. Jetzt sind wir auf einem sehr hohen Level, ne? Den Nächsten lieben wie uns selber heißt nicht nur, okay, dann gebe ich ein bisschen ab, okay, ich dulde ihn, okay, ich akzeptiere, sondern heißt eigentlich, dass ich von meiner ganzen Herzenshaltung sage, ich möchte eigentlich, dass er dasselbe schöne Leben hat wie ich. Und ich muss sagen, da bin ich ganz schön überfordert mit. Weißt du, wie es euch geht? Und gerade wenn du in den Bereich von finanzieller Hilfe, ich sage manchmal, wir wohnen ja in der Nähe von Frankfurt, und in München kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber in Frankfurt, das ist ja das Bahnhofsviertel. Und jetzt könnte ich Multimillionär sein. Wenn ich an einer Ecke von diesem Bahnhofsviertel anfange und jedem helfen will, dann bin ich pleite, wenn ich an andere Ecke rauskomme. Das geht nicht. Wir können nicht überall sein. Und wir können nicht alles tun. Und wir fühlen uns dadurch vielleicht manchmal sogar überfordert, was bis dahin führen kann. Dass wir sagen, man kann ja eh nichts ändern. Weil wir merken, wir kriegen das nicht geregelt. Und ich habe dann überlegt, aber wie ist denn Gottes Gedanke darüber? Und dann habe ich einen Bibelvers gefunden, durch Zufall in einer Andacht. Da habe ich gedacht, wow. Da heißt es in Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes zu tun. Sucht das Recht. Schreitet ein gegen den Unterdrücker. Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Arbeit von Perlentor hier in München erwähnen. Schreitet ein gegen Unterdrücker. Schafft den Weisen Recht. Streitet für die Witwen. Noch besser gefällt mir das fast wie Hoffnung, in der Hoffnung für alle, das schreibt. Lernt wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttätern entgegen und helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Und etwas lernen zu müssen, bedeutet doch logischerweise, dass wir es entweder noch nicht können oder nicht mehr. Stimmt das? Also hat Jesus hier oder Gott hier gesagt, Vater hat gesagt, lernt es wieder. Und das hat mich so angesprochen. Und ich habe gedacht, okay, das ist also Gottes Prinzip, damit umzugehen. Er ermutigt uns wieder. Er sagt wieder, ja, ist nicht so, kannst nicht, sondern lern doch. Schau mal, lernen heißt ja, ich schaue hin. Ich bin jetzt zum Beispiel, also meine Setzung liegt nicht da drin, eine Herz-OP durchzuführen. Ich glaube auch nicht, dass ich das heute Abend da kurz lernen könnte. Also lernen heißt ja nicht, dass ich dann anschließend das alles perfekt beherrsche. Aber vielleicht lerne ich ja zu verstehen, dass es dafür Fachärzte gibt, die das können und wo ich weiß, wo der ist und ihn dahin, dann habe ich etwas gelernt. Und lernen ist genau dasselbe, in diesem Bereich für andere einzustehen, ist eine Grundhaltung für mich. Und ich glaube, und jetzt kommt das wieder, was ich immer und immer wieder wiederhole, ich glaube, das ist der Grund, warum wir Hilfswerke haben. Ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen Setzungen haben, Hilfswerke zu leiten, wo wir kleine Dinge zusammentragen, dann wird etwas Großes draus. Wo kleine Investitionen ermöglicht, dass etwas Großes geschieht. Und ich spoiler jetzt schon mal, wie man das heute in Neudeutsch so sagt. Ich verrate schon mal was, was ich gleich sagen möchte. Wir haben letztes Jahr wieder 12,2 Millionen Schuhboxen gehabt weltweit. Und in Deutschland waren es 275.000. Und diese 275.000, da ist deins mit dabei. Aber was sagt mir das? Dass es nicht um meine eigene Box geht, die ich tue, wo es mir gut tut, eine Freude zu machen, wo ich vielleicht drüber gebetet habe, wo ich Segen ausgesprochen habe über diese Box, sondern so viele Leute so zusammen ergeben so ein Ergebnis. Und das ist das Reich Gottes. Und deswegen glaube ich, lernt wieder Gutes zu tun, bedeutet für uns tatsächlich mal im Kleinen zu überlegen, wo kann ich wieder anfangen, meinem Nächsten ein genauso schönes Leben zu ermöglichen, zu gönnen wie mir selber. Ich habe euch nochmal das Video mitgebracht. Ich glaube, für die, die das noch nicht gesehen haben, ist es ganz interessant, über unsere Arbeit von Templeton Spurs, was wir weltweit so tun. Lass uns das mal ganz kurz anschauen.
Wenn Menschen Not leiden, dann brauchen sie Helfer. Das heißt es heute, ein barmherziger Samariter zu sein.
Samaritan's Purse ist weltweit im Einsatz, um Menschen in Not zu unterstützen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind wir in der Lage, extrem schnell und professionell zu helfen. Und wir wenden uns ihnen zu und bieten neben der praktischen Hilfe auch emotionale Begleitung an.
I want the people to know that we love them, that we care for them, that God loves them.
Da wir unser eigenes Notfallkrankenhaus haben, können wir sehr schnell eingreifen und medizinische Versorgung bereitstellen.
During a time where other people won't go, Samaritan's Purse will, and that's what we're called to do, to be good Samaritans.
They are helping in many ways, providing water, food, nutrition, so many things.
Samaritan's Purse is like a grace or a blessing from God.
Das ist wirklich Wahnsinn und da kommen uns auch die Tränen in die Augen, wenn wir die Hilfe sehen.
Dass man sieht, man ist nicht alleine. Es gibt noch Menschen, die haben wirklich ein Herz und Nächstenliebe und helfen einfach.
Neben akuter humanitärer Hilfe haben wir auch verschiedene Programme, die wir langfristig durchführen.
Samaritan's Purse ist seit vielen Jahren in Wasserprojekte involviert. Weltweit haben wir 49 Ländern geholfen und sauberes Wasser zu denen gebracht, die es brauchen.
I went into medicine because I believe that medicine is a way to love your neighbor as yourself.
When I see these patients who wouldn't be cared for anywhere else, I know I'm in the right place.
It has been a great testimony of what it is to be the hands and feet of Christ.
Samaritan's Purse unterstützt Projekte, um Kindern gute Schulbildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ein Leben in Würde und ist eine Investition in ihre Zukunft. Klimakatastrophen wie Dürre und Fluten, aber auch die Folge von Kriegen führen zu neuen Hungerkrisen. Wir unterstützen durch Schulungen, stellen Werkzeug und Saatgut zur Verfügung und helfen nachhaltig, damit Menschen sich selbst und andere versorgen können.
Nationale Programme bei Samaritan's Purse, das bedeutet, notleidende Menschen in den Fokus zu nehmen, die direkt vor unserer Haustür sind. da, wo wir unterwegs sind, wie der barmherzige Samariter.
Bei Alabaster Jar sorgen wir für Frauen in Zwangsprostitution. Wir gehen auf die Straße, unterstützen in praktischen Dingen und vermitteln ihnen, dass sie wertvoll sind. Wir stärken ihren Selbstwert und ermutigen sie, aus dem Kreislauf der permanenten Erniedrigung auszusteigen und ein neues Leben anzufangen.
Weihnachten im Schuhkarton transportiert durch ein kleines Geschenk die großartige Liebe Gottes zu den Kindern.
The children receive their gift boxes with such excitement.
You see it on their faces, on their smile, in their eyes.
Many of these kids have never had a gift in their life. It means everything in the world.
I think they really experienced Jesus' love today.
Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, wie sehr Gott sie gerade auch in ihren aktuellen Umständen liebt. Gott will Beziehung zu ihnen. Gott hat uns gerufen, in die Welt zu gehen und für die zu sorgen, die leiden. Und das tun wir einfach als Hände und Füße Jesu. Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte.
Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte. Das ist ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkommt. Das ist ein Zitat, ein schon älteres Zitat, was mich persönlich auch immer wieder sehr bewegt, weil ich kann auch sehr gut reden. Und dann muss man manchmal sagen, nee, reden ist aber nicht alles. Manchmal ist es, wie wir auch bei Hof in der Krise lernen, manchmal ist Schweigen wichtiger als Reden. Manchmal ist eine praktische Hand, eine helfende Hand wichtiger als viele Worte. Ihr seht hier nur ganz kurz im Überblick, will da gar nicht weiter groß drauf eingehen, die unterschiedlichen Bereiche, wo Samaritan's Purse, USA und Kanada überall arbeitet. Wir in Deutschland sind ja ein e.V., sind also praktisch ein angeschlossen da dran, sind aber nicht, wir sind eine Art Franchise, kannst du sagen. Also wir arbeiten in den Projekten, aber wir sind jetzt nicht direkt angebunden. Und was mir eben diese, und das habe ich ja gerade versucht zu sagen, was mir eben diese Begeisterung für Hilfswerke ist, ist, dass da eben genau die Möglichkeit ist, das Kleine, was ich vielleicht einbringen kann ins Reich Gottes, zu etwas groß werden zu lassen. So haben wir zum Beispiel auch, ich habe gerade schon mit dir darüber gesprochen, wir haben solche Nothelfer, die dann teilweise ausgesandt werden in verschiedene Bereiche. Und das wird sogar finanziert, wird komplett übernommen. Weil es gibt eben im Reich Gottes der eine, der sagt, hey, ich kann nicht gehen, aber ich unterstütze, dass jemand anders gehen kann. Ein anderer kann vielleicht gehen, aber hat die Finanz nicht dafür. Und da seht ihr daran, das ist Reich Gottes, wie das dann wieder zusammenfließt und die Arbeit möglich ist. Dasselbe gilt, jetzt muss ich das doch noch auch mal sagen mit Perlentor, da können wir nicht alle gehen, aber vielleicht können wir die Hände füllen, dass die Arbeit gemacht werden kann. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, in denen wir arbeiten. Ich möchte euch einfach zeitaktuell in eine Sache noch reinnehmen, das ist Erdbeben, Nothilfe. Ihr wisst alle von Venezuela, was da passiert ist. Und hier hat Samaritan's Purse eine Notfallklinik aufgebaut. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da möglich ist. Das ist wirklich, ihr seht diese Zeltstadt, das sind also OPs, das sind Radiologie, das sind alle möglich. Das ist eine Apotheke, wo Leute Medikamente bekommen können. Und dann haben sie inzwischen über 275 Tonnen Hilfsgüter verteilen können. Das sind 500 Plandecken, Solarlampen, selbst solche Sachen, aber auch eben Material. Und wir haben da auch zwei Wasserentsalzungsanlagen stehen. Und die haben inzwischen, um einfach für Trinkwasser, wir haben vorhin über Wasser gesprochen, einfach Trinkwasser, 230.000 Liter schon aus ganz normalem Meeressalzwasser zu Trinkwasser umzuwandeln, das finde ich schon enorm, was heute durch die Technik alles möglich ist. Das glaubt man ja gar nicht. Und wir haben dann eben auch dieses EOP. Da schwärme ich immer so ein bisschen von, weil das finde ich schon stark. Das ist mal einfach. Ich habe das selber schon live gesehen in den USA. Das ist so eine wirklich ein Zelt. Und in dem Zelt sind die ganzen Möglichkeiten, steril und so weiter, dass da OPs durchgeführt werden können. Und da sind jetzt auch schon 220 Operationen durchgeführt worden. Gerade bei diesem Erdbeben haben sich ja viele auch verletzt, Knochen gebrochen, was weiß ich, verschiedenste Dinge passiert. Und was mir aber ganz besonders gefällt, ist, das möchte ich euch jetzt zeigen, weil ich glaube, das wird auch euch begeistern. Vor jeder Operation wird gebetet.
Father, we stand before you today with this patient in front of us. We pray that you would protect her during this operation, that you would keep her safe, that you would give us the wisdom to do this operation the best way possible. We just ask for your hand upon her. We pray that you'd be with her family, that you'd give them the peace that they need as they're concerned. And we just commit this case and all the cases today into your hands. We pray this in Jesus' name.
So für die, die jetzt nicht Englisch können, sie haben einfach gebetet für die Operation, dass Gott Gelingen schenkt, für die Familie, für Frieden, für ein gutes Ergebnis. Also mal so unter uns, ich habe am Dienstag einen Termin für eine Schulter-OP. Ich würde mir ja wünschen, dass die vorher nochmal miteinander beten. Ja, also wir machen das natürlich vorher zu Hause und die Gemeinde und meine Arbeit und ihr. Aber das wäre doch cool, ja, so einen gläubigen Chirurg, der vorher nochmal sagt, Herr, das lege ich jetzt in deine Hand, damit es ganz schnell wieder in Ordnung ist hier und Amen, dann wow. Also, aber genau das ist doch das, was uns ausmacht. Das ist doch wieder der Unterschied zur säkularen Welt. Das finde ich so begeisternd. Was ihr über Wasser schon gehört habt, da möchte ich euch noch ganz kurz mit reinnehmen. Mich hat das immer sehr, sehr bewegt, die Situation, die Wasser betrifft weltweit. Ich habe das in meinem Leben wirklich selber mehrmals gesehen in Afrika, wie Frauen und Kinder mit dreckigem Wasser in irgendwelchen Kanistern manchmal kilometerweit gelaufen sind, aus irgendeinem Tümpel Wasser geholt haben und damit gekocht haben, gewaschen haben und so weiter und so fort. Und wir arbeiten als Humanitas Fürsten in dem Bereich auch von Deutschland aus. Und da möchte ich euch gerne mal etwas zeigen, was ich sehr spannend finde. Aber vorher gucken wir uns noch mal ein Video an.
For the construction parts, we need cement, construction sand, gravel, and water. For the installation parts, we need outlet tube, filtration sand, gravel, separation gravel, diffuser, lid, and safe storage container. Let it cure, it is ready for using. More than 110,000 people got access to safe drinking water in Cambodia.
Thung chumrah nei men chumnuch samkhan samrap kruosa neang khnyom. Ka chek sdeang doich tha tuk chumrah pe ta trok ban mon neang khnyom aich yo mo pro hop rư muoy ko yo mo dam bai rư ko tuk oy kon muich.
So, also ich finde das daran, ich finde dieser Umstand, dass du in solchen Ländern mit einem vor Ort herstellbaren Wasserfilter, der aus verschiedenen Sandschichten und verschiedenen, ich bin da jetzt nicht so fit drin in Chemie, aber mit verschiedenen Schichten einfach Trinkwasser aus dem größten Dreckwasser rausholt zu 99%, sauberes Trinkwasser. Und die können wir hier vor Ort und alleine in Kambodscha haben wir schon 110.000 von diesen an Familien gegeben. Das heißt, hier sind wir wieder beim Einzelnen, ein Wasserfilter. Aber mal 110.000 sind 110.000 Familien, die auf die Art und Weise frisches Wasser bekommen können. Also wieder dieses, wir alleine können nicht viel tun. Aber in der Menge, durch Hilfswerke, durch die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, sind solche Dinge möglich. Und so sieht das aus. Das hat also verschiedene Schichten und werden vor Ort hergestellt, wie ihr im Video gesehen habt. Und jetzt, wie ihr unten rechts sehen könnt, ein so ein Ding kostet in der Produktion 100 Euro. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit deinem Partner, deiner Partnerin essen warst. Dann weißt du, wie viel 100 Euro sind. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einkaufen warst. Dann weißt du, wie viel 100 Euro sind. Und mit 100 Euro kannst du, und das ist tatsächlich ein Call to Action, den ich heute bei euch, ihr wisst, ich habe nie hier gebettelt, wenn ich hier war. Ich habe nie nach Geld gefragt. Aber diesmal würde ich sagen, wenn Gott es dir aufs Herz legt und du sagst, hey, vielleicht 100er. Den kann ich abgeben. Oder du gehst nächste Woche durch deine Wohnung und findest einfach einen 100-Euro-Schein und denkst, Mensch, wo kommt der denn jetzt her? Was mache ich denn jetzt mit dem? Dann kannst du davon vielleicht einer Familie Trinkwasser begeben. Ich finde das so begeisternd, dass das möglich ist, mit so kleinen Umständen so praktisch wirklich effektiv zu helfen. Die nationalen Programme kennt ihr von uns schon. Ich glaube, Hoffnung und Krise habt ihr schon selber hier bei euch so gehabt als Seminar. Unsere Arbeit für Männer kennt ihr, die Gebetsinitiative. Deswegen möchte ich noch auf das eingehen, was ich vorher schon gespoilert habe. Ich möchte noch mal ganz kurz bei euch von ganzem Herzen Dank sagen, auch für eure Beteiligung an Weihnachten Schuhkarton, und möchte ich noch mal kurz in den Impact mit reinholen, den wir hier haben, weil uns geht es nicht darum. Ja, es ist ein Riesengeschenk, einem Kind eine Freude machen zu dürfen. Stimmt das? Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, ich liebe das. Ich habe ja vorhin schon, ich bin so ein Kinderonkel, ich liebe das, Kindern eine Freude zu machen. Aber hier geht es ums Evangelium. Und unser Auftrag ist, macht alle Nationen zu Jünger. Und so haben wir eine Gelegenheit mit diesem Weihnachten-Schuhkarton, weil die Kartons werden verteilt in Gemeinden oder über Gemeinden, ganz, ganz, ganz selten, einfach irgendwo draußen, säkulär. Also werden nicht in der Regel nicht einfach auf dem Marktplatz abgegeben, sondern sie werden über Gemeinden verteilt, damit die Gemeinden Kontakt bekommen zu den Leuten. Ist ja auch ganz wichtig. Und die Kinder werden in diesem Kindergottesdienst, wo die Boxen verteilt werden, zu einem Glaubensgrundkurs eingeladen. Das ist ein 12-teiliger kindergerechter Glaubensgrundkurs. Den haben wir in, ich habe jetzt die Folie nicht hier, ich glaube in 39 Sprachen oder sowas. Also in wer weiß wie viele verschiedene Sprachen, die Möglichkeiten. Wir stellen das von SP aus den Gemeinden zur Verfügung. Die Gemeinden werden trainiert, diese Grundkurse durchführen zu können. Und hier kommen wir nochmal zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben weltweit 12,2 Millionen Boxen gehabt. Ihr seht, das meiste kommt aus den USA. Da ist doch ein bisschen mehr möglich als bei uns, ja ganz logisch. Aber auch bei uns haben wir 275.000 oder ein bisschen drüber. Das ist richtig, richtig viel. Von Herzen Dank dafür, dass ihr euch auch daran beteiligt habt und vielleicht auch wieder beteiligen werdet. Hier seht ihr mal so ein ganz klein bisschen, wo das hingeht. Also das ist überwiegend Osteuropa, da wo wir mit dem LKW hinfahren können, um einfach die Kosten so gering wie möglich zu halten. Aber im Prinzip geht es uns darum, dass wir das Evangelium verkünden können. Und ich habe das mal, weil so Zahlen 12,2 Millionen, was kann man damit anfangen, ja? Aber ich habe es mal runtergebrochen auf einen Tag. Und wenn ihr es auf einen Tag runterbrecht, dann kriegen am Tag durchschnittlich gesehen 32.600 Kinder eine Box. Und davon beginnen die Hälfte, also 16.000, diesen Glaubensgrundkurs. Und 12.600 schließen diesen Glaubensgrundkurs ab. Und 9.700, ich rede jetzt von einem Durchschnitt, in 24 Stunden kommen 9.737 Kinder zum Glauben durch eine Box von Weihnachten-Schuhkarton. Und wenn das nicht ein Impact ist, dann weiß ich nicht. Und das ist so eine große Zahl. Und da sind ganze Familien mit, die dabei sind. Ganze Familien, die dadurch zum Glauben kommen. Ich möchte euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, bevor ich euch ein Empfängerkind-Video noch zeige zum Abschluss. Wir haben eine Verteilung gehabt in Mazedonien, das möchte ich gerade bei euch so erzählen, weil ich weiß, ihr seid Beter, ihr habt Gebetshaus. Wir haben eine Verteilung gehabt in Mazedonien, da war das tatsächlich so, dass diese Boxen verteilt wurden in einem Krankenhaus auch. Und so haben sie den Kindern das im Krankenhaus überreicht. Und als sie gehen wollten, sagte diese Leiterin von dem, wobei das schon wunderbar, dass wir da überhaupt reinkamen ins Krankenhaus. Aber dann sagt die Leiterin, ja, aber Moment, noch nicht weggehen, wir haben hier noch eine Intensivstation. Und jetzt gehen sie noch in diese Intensivstation rein und verteilen auch da und kommen bei einem Kind raus oder kommen an den Tisch oder an das Bett von einem Kind. Da liegt ein Junge, ich weiß nicht mehr, 6, 7, 8, 10 Jahre alt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich kann mir sowas ganz schlecht merken. Jedenfalls ein kleines Kind, ein Junge, liegt seit einer Woche im Koma, ist wirklich todkrank, schwerst krank, liegt seit einer Woche im Koma. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen und beten für dieses Kind und stellen die Box auf das Nachttischchen neben das Bett. Und ich erzähle euch hier keine Brüder Grimm-Märchen. Das ist alles Wahrheit. Am nächsten Morgen, relativ früh, ruft die Leiterin von dem Krankenhaus an, bei der Leiterin von unserer Weihnachten-Schuhkarton in Mazedonien und sagt, du, der Junge ist heute Nacht wach geworden. Und sie haben sich so gefreut und diesem Jungen ging es wirklich in den nächsten Tagen besser und besser und besser und zwar so weit, dass er schon sogar nach Hause gehen konnte. Wieder. Und die ganze Familie ist dadurch zum Glauben gekommen. Moment. Und 5 Wochen später verstirbt dieses Kind, weil es eben immer noch todkrank war. Und ich stehe dann da und sage, was war das jetzt? Kennt ihr das, dieses Gefühl? Das kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Und diese Eltern, und mir wird es weiter berichtet, diese Geschichte, und diese Eltern sagen, wir sind Gott so dankbar, dass wir durch diese Geschichte Jesus kennenlernen durften, die Gemeinde kennenlernen durften. Und wir sind so dankbar, dass wir unseren Jungen noch mal 5 Wochen haben durften. Und jetzt könnt ihr Gott einen Applaus geben, weil er macht keine Fehler. Und nach meinem Verständnis sind die Dinge manchmal anders, als ich sie mir vorstelle. Aber mir ist es ein Vorrecht, dass ich dabei sein darf. Dir auch? Und ich, wenn ich so eine Geschichte höre, und ich zeige euch jetzt noch ein Video von einem Empfängerkind, wenn ich so eine Geschichte höre, dann würde ich wünschen, dass es meine Box war. Geht's dir genauso? Und ihr wisst, wie das ist bei solchen Dingen. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ja, indem ich mehr mitspiele. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dieses Jahr vielleicht, wir sind jetzt im August, wenn du in den Küchenschrank, in eine Tasse, jetzt noch jeden Monat 5 € reinlegst, dann hast du die Möglichkeit, im Herbst oder im November, wenn die Sache läuft, vielleicht sogar eine zweite oder eine dritte Box zu packen. Ich würde dich dazu ermutigen, weil dieser Impact, wie viele Menschen auf die Art, was Evangelium hören, da freue ich mich, dass ich mit dabei sein darf. Und eins dieser Empfängerkinder ist Bogdan und dem, da haben wir ein Video gedreht, das schaut euch mal an.
Mein Name ist Bogdan. Ich bin 11 Jahre alt und wohne im Dorf Rosiert. Zu Hause teile ich mir ein Zimmer mit meinen Geschwistern. Meine Mutter arbeitet in einer Fabrik für Kabel in Orhei. Unser Vater kümmert sich um uns. Er hat nur im Sommer Arbeit. Ich muss mich um unsere Tiere kümmern. Manchmal ist das anstrengend, aber ich habe keine andere Wahl. Ich fahre aber gerne mit dem Pferdewagen. Wir holen Tierfutter und arbeiten damit auf dem Feld. Mein Bruder, meine Schwester und ich bekommen zu Weihnachten keine Geschenke. Doch Anfang Januar wurden wir zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Dort haben wir Geschenke bekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Noch nie hat mir jemand so ein Geschenk gemacht. Als ich den Schuhkarton öffnete, war ich überglücklich. Darin waren Fußballstrümpfe, Spielzeug, Hefte und Buntstifte. Nachdem ich das Paket bekommen hatte, wurde ich zu einem Kurs eingeladen. Der Kurs heißt Die größte Reise. Dort habe ich gelernt, wer Gott ist. Wir haben zusammen Lieder gesungen und Bibelverse gelernt.
Bogdan hat sich sehr verändert, vor allem in seinem Verhalten. Er ist nicht mehr so unruhig. Er kann zuhören, geduldig sein, die Hand heben und anderen Kindern helfen. Als Gemeindeleiter ist diese Arbeit für uns sehr wichtig, denn so haben wir die Möglichkeit, neue Herzen zu erreichen. Dank Ihnen können wir die Herzen der Kinder für Christus gewinnen.
Ich weiß jetzt, dass es Gott gibt. Er liebt mich und gibt mir Kraft. Und den Menschen, die meine Geschenke eingepackt haben, möchte ich von Herzen Danke sagen.
Wenn ihr unsere Arbeit verfolgt, dann werdet ihr sehen, dass wir noch viel mehr solche Videos haben und Berichte haben über unsere Arbeit. Ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal Danke sagen. Danke sagen, dass ihr Reich Gottes lebt. Das tut ihr als Gemeinde. Danke sagen, dass ihr eine betende Gemeinde seid. Danke sagen, dass ihr uns so unterstützt habt letztes Jahr. Und vielleicht sage ich schon mal vorab Danke im Voraus, dass ihr das vielleicht auch dieses Jahr wieder machen möchtet. Dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei sein möchtet. Und vielleicht könnt ihr euch einfach da auch in dieses Denken nochmal reinfinden, in diesen Gedanken, den Nächsten zu lieben, wie mich selbst, bedeutet, dass ich dem Nächsten ein genauso schönes Leben wünsche wie mir selber. Und da wird euch Gott zeigen, was für Möglichkeiten ihr habt. Keiner sagt, wir müssen unseren Geldbeutel auskippen. Keiner sagt, wir müssen unser Auto und unser Haus verkaufen. Aber die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, und wenn er uns was aufs Herz legt, dann ist es schlau, auf Gott zu hören und in den Segen einzusteigen. Amen.